Heute in CT-Uplink radioaktiv leuchtendes 3D-Druckmaterial, Bierbrauen in der Küche und Roboterhände.
CT-Uplink.
Jo, hallo, herzlich willkommen in CT Uplink. CT, das sind die, das sind wir, das bin ich. Aber heute haben wir Make. Das sind Leute, die nicht bei CT arbeiten, aber eigentlich doch auch schon, weil hier steht nämlich so ganz klein so ein CT-Logo. Aber das erklären wir gleich alles. Wer seid ihr denn überhaupt? Ihr Hackies, wie wir das hier im Verlagsjargon nennen.
Ich bin Peter König.
Helga Hansen.
Philipp Stephan.
Und Daniel Bachfeld.
Und ich bin Jan-Kino Janssen und ihr müsst immer einmal kurz erzählen, Make, was ist das überhaupt? Woher kommt das? Was macht das? Da frage ich am besten einen von den beiden, weil die sind nämlich die Chefs.
Genau. Also wir waren ja ursprünglich mal CT Hex, das war ja der reine Bastelableger der CT, also die Sachen, die jetzt mittlerweile nicht mehr so viel in der CT vertreten sind, das haben wir dann in ein Sonderheft ausgelagert. Und wir haben dann jetzt aber die Lizenz des US-Magazins Make, was das schon seit Jahren verlegt und haben diese
das
Lizenz
sind die,
aber
die auch. Die haben früher diese kleinen, diese
kleinen Hefte, genau, diese Handbücher, gemacht, ne? Genau. Die heißen auch Make und die sind auch Veranstalter und Lizenzgeber der Maker Fair, also dieser Veranstaltung, wo da sich dann alle Maker zusammenfinden und ihre Sachen präsentieren und dort haben wir eben eine Kooperation und deshalb haben wir uns auch in Make umbenannt, um das einfach weiter zu internationalisieren, nach vorne zu bringen und auch die Marke zu stärken, weil das versteht man besser, Maker Fair wird von Make veranstaltet, als wenn man Maker Fair wird von CT Hex veranstaltet, sagt.
Ja, ich verstehe. Da gab es aber viel Diskussion um diese Umbenennung. Das hieß ja vorher CT Hex und jetzt Make und was irritiert die Leute daran?
Das ist Na, ich glaube, der Name ist es gar nicht so unbedingt, aber es gibt eben eine gewisse Zahl von Lesern, die alles schlecht findet, sag ich mal, was von aus der anderen Seite des Teiches kommt. Und da gab es dann einfach Vorbehalte, dass wir uns jetzt aufkaufen lassen, dass wir jetzt von Amerikanern bestimmt werden, dass wir jetzt oberflächlich werden. Aber Fakt ist, wir produzieren immer noch unsere eigenen Inhalte in weiter CT-Qualität und wir haben uns eigentlich nur umbenannt eben. Mhm. Und ich finde jetzt auch CT-Hack auch nicht besonders eingängig, weil da hat man den Eindruck, geht es jetzt um Sicherheitslücken, um Hacker. Make drückt eigentlich viel mehr aus, worum es geht, ums Machen und selber machen und nicht nur auf Elektronik beschränkt, sondern eben auch auf Bierbrauen mit Betonsachen machen. Also das passt eigentlich viel besser zu dem,
MacGyver, was wir
machen. MacGyver, genau.
Es war ja auch so, dass es eigentlich mal CT Hex hieß ja nicht immer CT Hex, sondern hieß ja eigentlich auch mal CT Hardware Hex. Und das war ja noch eine sehr eingeschränkte Sache. Ja? Also da ging es ja vor allem darum, wie nutze ich jetzt irgendwie alte Computerhardware um. Das hat seine Wurzel noch, dass wir ja mal den Wettbewerb gemacht haben, mach flott den Schrott, wo es darum ging, aus alten Computerteilen was Neues zu bauen. Und dieses Hardware im Name wurde ja auch schon mal aufgegeben, um das Ganze inhaltlich ein bisschen zu öffnen. Und jetzt dann ganz allgemein das Make zu nennen, ist eigentlich nochmal ein Zeichen für die weitere thematische Öffnung. Und insofern ist es natürlich schon richtig, dass sich das Heft auch inhaltlich ein Stück weit verändert, ja, weil wir auch gezielt Leuten was bieten wollen, die einfach gerne basteln und die auch mal dann was finden, was man mal eben schnell machen kann und was trotzdem einen schönen Effekt hat.
Das also ich habe mir das Heft auch schon angeguckt und ich muss sagen, es ist echt gut gelungen. Es sieht also, ihr habt das ja auch optisch gelauncht und ich habe wirklich wenig amerikanische Inhalte gefunden. Das war also das meiste war wirklich neu.
Wir haben ja noch das Glück, dass wir inzwischen auch so viele Autoren und Autoren in Deutschland haben, dass wir echt gut viele Manuskripte kriegen. Da haben wir auch immer noch viel mehr Platz für. Also wir suchen halt immer nach Leuten, die da ihre Projekte zeigen wollen.
Und wir das gerne an uplink@ct.de schreiben. Wir leiten das dann weiter an die Kollegen. Die sitzen nämlich direkt nebenan.
Und das ist halt interessant, was im US-Heft alles ist. Aber oft haben wir dann sozusagen auch noch was, wo jemand in Deutschland oder Österreich, Schweiz, ist ja auch so ein bisschen deutschsprachiges Vertriebsgebiet, was geschrieben hat und das hat ja irgendwie dadurch durch die Nähe nochmal einen anderen Wert und wir finden das eigentlich ganz gut. Also die Liste der US-Artikel, die wir uns vorstellen für ein Heft, wird dann immer während der Produktion immer weniger und jetzt hatten wir einen Artikel drin. Ne?
Wir hatten einen Artikel und vielleicht ist das auch, das war die Geschichte, wir haben, vielleicht sieht man das mal hier kurz in der Detailkamera.
Kurz beschreiben für die Leute, die nur zuhören.
Also es ist ein Ein Lippenpflegestift. Ich muss das mal so halten, damit man es sieht. Und da ist eine LED-Taschenlampe eingebaut. Und der ist also praktisch eine kleine Taschenlampe. Und der Gag dabei ist, dass es eine elektronische Schaltung, die eine 3-Volt-LED zum Leuchten bringt mit einer 1,5-Volt-Batterie. Und die braucht noch nicht mal 1,5 Volt, sondern es geht bis runter bis 0,7 Volt. Ich kann also damit
die alten ausgelutschten,
Batterien, die in der Fernbedienung oder sowas nicht mehr tun, kann ich damit einbauen. Und das ist eben ein Artikel aus der US-Make gewesen. Ich hatte das gesehen, fand das schon immer ziemlich geil, weil das relativ wenige Bauteile sind. Das kann man auch als Lötanfänger mal machen. Und habe auch überlegt, na, wie macht man das? In der Anleitung waren natürlich die Drahtstärken in es gibt in den USA so eine komische Skala, die auch so historische AGG, Gründe. Genau, also da geht es darum, wie oft muss man einen Draht durch eine Lochmaske ziehen, die immer feiner wird, bis man dieses Ding, und das ist dann ein 40er Draht, der ist dann besonders fein. So eine
die
Sache.
Amerikaner.
Da habe ich mir richtig viele Gedanken drüber gemacht und das war alles dann kein Problem. Aber was dann sich als Problem herausgestellt hat, war, dass die Amerikaner, die Lippenstifte in Amerika haben eine etwas andere Bauart von den Gehäusen her. Okay. Das heißt, wir mussten uns dann auch überlegen, wie kann man das entsprechend umbauen. Und die in Amerika sehen die Lippenpflegestifte tatsächlich, die Gehäuse sehen tatsächlich eher so aus wie das, was man hier in Deutschland so als Klebestift kennt. Ja?
Könnte ja fatal werden, die Amerikaner, die hier einkaufen. Und
das könnte auf der einen Seite sein. Auf der anderen Seite, so einen leeren Uhu-Stift oder Klebestift hat man auch sehr oft rumfliegen, insbesondere wenn man einen 3D-Drucker betreibt, weil die werden inzwischen ganz oft dazu verwendet, um die Haftung zu erzeugen der Objekte auf der Druckplatte. Und da passt dann so eine Mignon-Zelle, passt wunderbar rein, also kann man die Anleitung entsprechend adaptieren. Aber das war so eine Erfahrung, die wir dabei hatten. Dass sowas halt dann, woran man überhaupt nicht denkt, ja, dann doch ein bisschen schwer umzusetzen ist.
Ja, klar.
Aber unser Anspruch ist natürlich, wir wollen nicht einfach das nachdrucken, so wie es im US-Magazin ist, sondern das müssen wir alles ausprobieren und entsprechend eben den Gegebenheiten hier anpassen.
Ah, okay. In dem Fall ist es denn, kann man das eigentlich auf Deutsch nochmal neu schreiben, weil es ja eine ganz andere Anleitung denn
ja,
wird. So, also das wird uns ja sicher bei einigen Sachen in der Zukunft auch noch vorkommen.
Gut, die grundsätzliche Schaltung funktioniert natürlich noch genauso, wenn man mal davon absieht, dass viele hier übliche Transistoren eine andere Pin-Belegung haben. Da gibt es dann auch einen Hinweis dazu. Ja, aber das sind so Sachen, die mit denen man dann entsprechend umgehen muss.
Da hast du jetzt gerade schon das erste Projekt ja gezeigt. Ich würde jetzt gerne mal mit deinem Projekt hier anfangen. Mit dieser tollen
Mit der Hand?
Mit der oder? Tollen Hand, weil die, finde ich, sieht ja sowas von gruselig aus.
Von gruselig,
ja. So aus, als wenn die so von sich aus irgendwie loslaufen würde.
Ja, ich mache da auch immer so Späße bei den Kollegen dann, dass ich immer sage, jetzt kommt das eiskalte Händchen und krabbelt rum. Ja, also das ist eine 3D-gedruckte Hand, die aus mehreren Teilen besteht. Eben der kleine Finger aus mehreren Gliedern. Ich weiß, die Handfläche, wie nennt man das? Handfläche, eben Daumen, alles dran. Und die werden über Sehnen gesteuert. Da sind so laufen Sehnen innerhalb der Finger durch, womit ich dann also die einzelnen Finger beugen und strecken kann. Und ursprünglich ist gedacht, dass eben jeder Finger dann noch durch einen Servomotor angesteuert wird. Das Ganze ist ein Teil des Roboterprojektes InMove. Das ist ein Projekt, wo ein französischer Künstler quasi sämtliche Elemente nachgestaltet hat eines menschlichen Körpers und die Teile zum Download anbietet, also frei verfügbar. Und man kann sich dann erstmal die Hand ausdrucken, dann den Unterarm, den Oberarm, dann die Schulter, dann den zweiten Arm an die Schulter machen, dann den Kopf und dann hat man irgendwann den kompletten Torso. Und es ist wirklich alles beweglich, also vom Arm, der Kopf, der Mund und so können sich die Leute das eben dann herunterladen.
Und ausdrucken. Das ist wahrscheinlich nicht nur ein einfaches Robotikprojekt oder so für Künstler, sondern es gibt ja auch solche 3D-Hände, die tatsächlich für Handprothesen genutzt werden. Für Menschen, die eben nicht die Mittel haben, um die teuren 100.000 Euro Hände aus dem Medizinfachhandel.
Das stimmt. Es ist zwar, sag ich mal, ein bisschen hemdsärmelig. Es gibt diese Version auch noch mit Tastsensoren vorne an den Spitzen, damit man so eine Art Feedback hat, ob jetzt irgendwas wirklich gegriffen wurde und ob man jetzt die Servomotoren halten müssen. Ich glaube, in der aktuellen US-Ausgabe der Make ist das auch so implementiert. Da hat jemand, also das Titelbild, sieht man so einen Typen, der hat da eben diese ausgedruckte InMove-Hand und da wird quasi die Prothese von einem Edison, so einen kleinen Mikrocomputer Computer gesteuert. Der hat das erfolgreich benutzt und der hatte noch irgendwie so Elektroden, um sie dann wirklich über Nervenreize und Nervenimpulse dann steuern zu können. Und das ist dann quasi der Ansatz, ja, dass man sagt, damit verbessern wir es ein bisschen die Welt. Mhm. Wir bieten quasi Leuten, die sich nicht so eine teure Prothese oder überhaupt eine Prothese leisten können, bieten wir das zum Download an und dann, ja, bastelt man sich eben seine Hand für zu Hause,
Ersatzhand. Klingt irgendwie ein bisschen makaber, aber irgendwie ist es natürlich schon irgendwie eine gute Idee eigentlich.
Naja, es hat halt vor allem auch die Chance, du kannst in dem 3D-Druck natürlich, weil der 3D-Druck stellt ja nun auch Einzelstücke her. Das heißt, du kannst auch diese Prothese den Anforderungen anpassen. Du kannst die Hand zum Beispiel ein bisschen kleiner skalieren.
Klar, ja? Für eine Kinderhand,
und, ja. Und das ist, ich glaube, dass der 3D-Druck und auch 3D-Scan, mit dem man zum Beispiel diese Anpassung eben entsprechend machen kann mit günstigen Mitteln, schon wirklich da die Welt reell verbessern kann, weil, wie gesagt, dadurch auf einmal angepasste Prothesen für Leute möglich sind, die sich das vorher vielleicht nicht leisten konnten. Und eventuell sogar das lokale FabLab sagt, okay, das finden wir eine super Sache, wir machen das mit, wir drucken sowas aus, sowas passiert zum Teil auch schon.
Ja, klar, ist toll. Und das ist also auch, das ist Open Source, also die Druckdateien sind Open Source.
Das kann man alles runterladen und wir hatten glücklicherweise das Titelbild, ich kann es ja auch nochmal lobend erwähnen, wir hatten das jetzt alles zusammengebaut. Wir haben dann, sag ich mal, ein bisschen den Aufwand unterschätzt, wie lange es dauert, wirklich so eine Hand zusammenzubauen.
Wie lange hat das denn gedauert?
Das hat jetzt alleine schon 3 Tage gedauert, diese Hand und so weiter.
Also
und
3 Tage, ganzen Tag oder was?
Nein, nicht einen ganzen Tag, aber einfädeln und so weiter. Mhm. So, und dann haben wir einfach, es gibt diese in Hannover hier diese 3D-Drucker-Group. Da haben wir einfach einen Kontakt angehauen, Bodo Facklam, ob er uns nicht da weiterhelfen könnte. Und er hat uns dann einfach quasi seinen InMove ausgeliehen, den wir jetzt auch als Titel abgebildet haben und haben die dann ja benutzt und ein bisschen gesteuert und haben das dann auf den Titel gebracht. Also ursprünglich war geplant, nur die Hand drauf zu bringen, wie sie jetzt im Drucker dann liegt, aber wir dachten, das wär stellt unser, die Sache noch ein bisschen besser dar.
Wer unser Cover jetzt nicht vor Augen hat, da ist dann sozusagen hinter einem 3D-Drucker so ein Oberkörper von einem 3D-gedruckten Roboter, also der ganze Kopf, der ganze, die ganzen Brustmuskeln, Schultern und 2 Arme mit den Händen.
Und wirklich jedes Gelenk davon ist auch steuerbar, das haben wir auch gemacht dann. Der kann sogar sprechen dann, also über einen Lautsprecher.
Ja,
sehr schön. Du hattest ja, glaube ich, eine innige Umarmung mit ihm
dann. Ja, ja,
ich bin in der Rotunde bei uns.
Ein bisschen verknallt
in den Roboter. Es war ein bisschen schade, dass du den wieder abgeben mussten. Ich fand, das war eine gute Ergänzung zum Büro, dass der da einfach rumstand.
Na gut, aber man hat ihn immerhin letztes Jahr auf der Maker Faire in Hannover gesehen und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass der auf der nächsten Maker Faire auch wieder zu sehen ist.
Nur habt ihr aber genug Werbung gemacht. Genau. Jetzt wollen wir nochmal wieder über die Hand. Also wie teuer ist das denn an 3D, das heißt ja Filament, also an 3D-Material? Was hat das jetzt gekostet, diese Hand auszudrucken?
Ich müsste sie jetzt wiegen. Also sie wiegt vielleicht 200 Gramm. 1 Kilo Filament kostet 30 Euro, kann man sich dann ausrechnen. Ne? Natürlich zuzüglich Strom und so weiter. Also es ist erschwinglich.
Und wie viele Teile sind das? Also das sind in jetzt
ein, zwei, oder ich sag mal so.
Die sind ja noch zusammengeklebt.
Ja, also zusammengeklebt, die einzelnen Spitzen, 40 Teile sind das sicherlich. Ne?
Also ist schon ordentliches Gefrickel.
Kommt leider noch nicht so fertig aus dem Drucker.
Nee,
das
demnächst kommt, dann,
kommt
ja.
Noch.
Aber da haben wir ja den.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich jetzt eine schöne Überleitung zu Peters verrückten 3D-Druckmaterialien. Also das ist jetzt das Standard 3D-Druckmaterial. Wie heißt das
nochmal? Das ist PLA.
PLA, genau. Also dieses
Also Polymilchsäure,
ja,
ist biologisch abbaubar.
Was in diesen Rollen reinkommt und dann erhitzt wird. Und dann
durch die Düse ausgepresst, eine Wurst kommt raus und dann Schicht für Schicht übereinander gelegt.
Und die Materialien, das erkläre ich jetzt auch einmal ganz kurz für die Leute, die nur zuhören. Peter hat hier 3D-gedruckte Objekte mitgebracht, die alle vom Material komplett unterschiedlich aussehen. Ist das auch alles dieses PLA?
Zum größten Teil ja. Der Witz ist, dass da inzwischen Zusätze reingemacht werden. Also was noch am nächsten PLA ist, ich fange einfach mal mit den Sachen an. Ich habe hier ein Schädel von einem Tyrannosaurus
Rex. Der sieht ja echt geil aus.
Der besteht aus 2 Teilen, den Unterkiefer kann man abnehmen. Die Vorlage gibt es auch frei im Netz. Und dieses PLA, aus dem wir das gedruckt haben, hat die schöne Eigenschaft, dass es nachts leuchtet.
Das hat auch so eine samtige Oberfläche.
Ja, aber das ist sogar normal. Das ist so ein leicht durchscheinendes Material. Das gibt es bei PLA oft und es ist einfach mit einer ziemlich dünnen in dünnen Schichten gedruckt.
Also mit welchem Drucker habt ihr das jetzt ausgedruckt?
Das haben wir mit unserem Redaktionsdrucker gemacht, dem Ultimaker 2, den wir eigentlich auch für die Hand jetzt benutzt
haben. Weil das sieht viel, also das sieht viel feiner aus.
Ich glaube, da habt ihr ein Update dann eingespielt. Bei mir war noch irgendwie alles ein bisschen...
Das ist auch wieder die Erfahrung, dass so ein 3D-Drucker wird zum Teil zu einer ganz neuen Maschine, wenn man einfach mal die Firmware updatet. Ist einfach so. Und manchmal, wir haben halt früher mit 3D-Druckern auch manchmal ein bisschen Probleme gehabt beim Firmware-Update.
Dann ging nichts mehr.
Dass der alte MakerBot irgendwann mal 2 Tage out of order war, weil einfach das Firmware-Update nicht geklappt hat. Deshalb sind wir in den heißen Phasen der Produktion immer ein bisschen zurückhaltend, was das angeht. Aber beim Ultimaker war das kein Problem. Mhm. Und dieses Material ist halt, wir können jetzt hier nicht das Licht ausmachen, weil die Kameras würden mit der Kalibrierung, glaube ich, nicht so nachkommen. Aber wir haben ein Foto davon, wie das aussieht, wenn man das Licht ausmacht.
Johannes, der Mensch da im Hintergrund, der die Bilder macht.
Fotos jetzt kommen, ne?
Der hat gestern...
Da ist es. Also das ist wirklich ganz frappierend. Ich habe gedacht, naja gut, das wird so ein bisschen leuchten. Ne? Aber wenn man mit dem Ding dann irgendwie so ins dunkle Kämmerlein reingeht, wenn das vorher auf dem Schreibtisch gestanden hat, das ist schon...
Kann man lesen unter der Bettdecke.
Ja, fast. Aber es ist schon so ein bisschen wie, es gab da früher bei Yps, ne, diese leuchtenden... Dinosaurier-Skelette,
Das ist ja auch
so wirklich da so rausschneiden. Und so ähnlich ist das.
Und das ist natürlich nicht, ich habe ja am Anfang gesagt, radioaktiv ist es natürlich nicht.
Ne? Also ich will jetzt keine Kaffeetasse damit machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, aber das ist einfach bewährte Technik. Mhm. Aber das ist einfach im Wesentlichen noch PLA. Mhm. Was auch noch PLA ist, aber schon eine ganze Ecke weitergeht, das ist das. Das zeige ich jetzt hier mal in der Detailkamera. Das ist nämlich ganz faszinierend. Das ist das sogenannte Bronze-Fill-Material.
Wir sehen jetzt eine Büste von einem...
Es ist ein Zeus. Ja, es ist ein Zeus. Es ist ein Scan. Es ist tatsächlich ein Scan aus dem britischen Museum, den man sich frei runterladen kann. Das ist ein griechisches Original. Und dieses Material ist zwar auch PLA, enthält aber ziemlich viel wirklich Metallpulver, ganz fein. Mhm. Und es wiegt ungefähr 3-mal so viel wie ein normales Plastikobjekt. Und wenn das aus dem Drucker rauskommt, das sieht man hier unten an dem Fuß nochmal so ein bisschen. Es sieht eher dann so aus wie Ton. Ne? Es ist so ein bisschen matt, es ist ein bisschen rau. Und dann kann man anfangen, es zu polieren. Also wirklich mit Schleifpapier und dann mit Stahlwolle und richtig mit so Messingputzmittel. Und dann kriegt das wirklich einen richtigen Metallglanz.
Ja, weil unten der Sockel sieht ja aus wie aus Ton.
Genau, oder so das ist wirklich so, das ist das unbehandelt. Das habe ich extra gemacht, damit man das sieht, dass es so unbehandelt und oben ist dann eben dieser Glanz. Und das fand ich sehr frappierend, weil man kann damit tatsächlich auch Schmuckstücke herstellen, die sich wirklich anfühlen wie Schmuck und nicht wie Plastik.
Ja, ich habe es auch gerade mal in die Hand genommen und es fühlt sich tatsächlich sehr... metallisch an. Also wenn mir jetzt jemand erzählen würde, ja, das habe ich gebildhauert, dann würde ich es glauben.
Ist das denn jetzt eigentlich poröser als PLA?
Durch? Also es ist hart. Mhm. Es ist relativ hart und ich weiß nicht, ob es ganz so bruchfest ist. Aber die Oberfläche, die kriegt man wirklich sehr glatt und sehr schön poliert und sie fühlt sich wunderbar glatt an.
Also du hattest und auch beim Polieren nicht das, also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich da richtig Druck drauf gebe beim Polieren, dass es alles abbricht, aber Problem. Der Kopf ist ja relativ, der Hals ist ja relativ fragil, da ist nichts passiert.
Ne? Nee, da ist nichts passiert. Das ist, also das war für mich echt so ein bisschen ein Highlight. Ich war auf das Material schon immer mal heiß und ich finde, das war wirklich ein gutes Ergebnis. Wir hatten auch ein paar Materialien, die waren nicht so der Burner. Also es gibt so eine Art Holz und das... ist so ein bisschen wie so Presspappe, fühlt sich das hinterher an. Und es hat vor allem die Tendenz, weil da Holzfasern drin sind, dass es sehr leicht zu heiß wird und dann fängt es an, in der Düse festzubrennen und
Ist
der Druck halt im Eimer.
Aber mit diesem Bronzefill kann man natürlich, wenn man einen 3D-Drucker hat, kann man sich dann, wenn man einen 3D-Scan von sich auch besitzt, kann man sich natürlich so eine Büste machen. Das bieten ja, glaube ich, auch einige 3D-Druckdienstleister schon an, meine ich gesehen zu haben.
Ja, da muss man immer gucken, ob es tatsächlich so ein Material mit Metallpulver ist oder ob sie tatsächlich das Ganze, das geht ja auch, wenn du eine professionelle Maschine hast, kannst du ja solche Sachen auch wirklich in echtem Metall machen. Ist dann halt viel, viel teurer, ist eine andere Technik. Ja? Und es geht bis hin, es gibt manchmal solche Sachen auch aus Gold oder Silber. Da wird das typischerweise erstmal in Wachs gedruckt und dann wird das ganz klassisch abgeformt und das Wachsmodell ausgeschmolzen und dann wird da flüssiges Metall reingegossen. Also da gibt es verschiedene Varianten, aber das hier ist, dafür, dass man es wirklich mit so einem Heimdrucker machen kann, ist das schon ziemlich geil.
Das ist ja auch, das funktioniert ja genauso, es kommt genauso von der Rolle, das ist halt so ein brauner Draht. Und
was hast du da denn noch so Schönes?
Was ich auch ziemlich lustig fand, sieht man hier vielleicht nochmal in der in der Detailkammer.
Glitzischwamm?
Das ist kein Glitzischwamm, es sieht so ein bisschen so aus. Das ist ein Filament. Ich kann jetzt mal.
Stempel.
Genau, ich habe einen Stempel gemacht mit einem Filament, was sehr flexibel ist. Das heißt Ninja Flex. So, mal gucken, ob man das. Ob es jetzt so schön wird.
Peter stempelt jetzt mit diesem Stempel.
Ich stempel mit diesem großen Stempel. Ich muss ja relativ viel Druck
für cool. als Eintrittsstempel nehmen.
Dann. Also, das ist jetzt noch nicht so, wie man sich das hundertprozentig vorstellt. Ich muss dazu sagen, es gibt von dem Material verschiedene Härtegrade und wir haben für den Test einfach einen mittleren genommen.
Mhm. Müsste vielleicht eine weicher Nummer sein. Weicher,
ne? Genau. Wäre wahrscheinlich genau das Richtige. Zum Thema Stempel noch. Wir haben
kannst du das ja nochmal biegen? Dass man sieht,
ja,
man
so ein genau. Das kann man sieht, vielleicht nochmal biegen. Also. Ja, geht so. Man sieht.
Das ist so ein bisschen so Schuhsohle, so ja. die Härte.
Also man kann damit zum Beispiel auch so Handyschutzdinger machen, so Bumper oder Hüllen.
Ah ja.
Das geht auch. Wir haben noch einen anderen Drucker im Testlabor gehabt, der mit Stereolithografie arbeitet. Das ist ein viel feineres Verfahren. Da wird mit einem Laserstrahl wird ein flüssiges Harz ausgehärtet und die haben auch ein Gummimaterial gehabt. Deshalb, wir haben den Stempel dann nochmal in viel kleiner gedruckt. Den kann man hier jetzt, glaube ich, kaum sehen.
Yes. Und wie groß ist der? So groß wie...
Der ist, zum Vergleich naja, so wie so, ein, das vordere Glied von meinem Zeigefinger.
Und die Büroklammer vielleicht.
Der funktioniert richtig, richtig schön. Mal gucken, ob man das so sieht. Also damit kann man wirklich im Alltag einsetzbare Stempel machen. Aber sowas sind ganz neue Einsatzmöglichkeiten
ja, für
3D-Drucker. Gut, dieser Drucker, mit dem dieser feine Stempel gemacht ist, der kostet jetzt 3.000 Euro. Mhm. Das ist schon auch eine ganz andere Kiste. Aber trotzdem, ich kann jetzt flexible Dinge machen. Ich kann Stempel machen, ich kann ich kann flexible Verbindungen auch zum Beispiel für so eine Roboterhand machen, ich kann damit vielleicht auch Sehnen oder Muskeln irgendwann machen. Es wird ja im Moment an den Materialien sehr viel weiterentwickelt und das macht die Einsatzmöglichkeiten nochmal.
Du hast ja auch noch so einen anderen Stereolithografie-Ausdruck da mitgebracht.
Ach so, den hier, ja.
Das ist einfach nur das Stützmaterial
von dem Stempel. Da sieht man, das weiß ich jetzt nicht, ob man das so gut sieht, wie das da aus der Maschine rauskommt. Da sind einfach von dem Stempel aus, gehen da so, ja, es sieht so ein bisschen aus wie so Transistorbeinchen, die auf so eine Grundplatte gehen. Dann, und da muss man das hinterher halt rausschneiden.
Aber du hattest mir ja auch schon ein paar Mal diese Stereolithografie-Sachen gezeigt und das ist auf jeden Fall viel, viel feiner als die konventionellen Drucker. Kann man das irgendwie quantifizieren, irgendwie in Millimetern naja, gut, oder so?
Die Schichtdicke ist, geht bis runter, also ist ungefähr ein Zehntel von dem minimal, was die normalen FDM-Drucker können.
Weil man sieht bei diesen FDM-Ausdrucken, kann ich auch nochmal kurz sagen, bei der Roboterhand, da sieht man halt diese Rillen immer. Also man sieht eigentlich, wenn man einmal was aus dem 3D-Drucker gesehen hat, dann, wenn man dann irgendein Objekt sieht, dann merkt man sofort, aha, das kommt aus dem 3D-Drucker. Und das, finde ich, sieht man bei diesen Stereolithografie-Sachen eben nicht, weil diese typischen 3D-Druck-Artefakte da nicht dabei sind.
Ja, das ist richtig. Allerdings ist das noch eine ganz andere Kiste. Da haben wir auch ein Video zugemacht, das können wir ja vielleicht verlinken unter den Links. Man muss die Sachen halt ganz anders behandeln. Also man kriegt dann dieses fertige Ding da zwar raus, so wie ich es da jetzt gerade gezeigt habe, aber das muss man dann mit dem Spachtel von dieser Bauplattform abmachen und dann muss man das Ganze in ein paar Litern Isopropanol abwaschen. Mhm. Ja. Und insgesamt hat man es eben auch mit Chemikalien zu tun. Klar. Da muss man die Reste hinterher entsorgen. Also das ist so, solange der Drucker druckt, ist das alles ganz wunderbar. Der ist schön leise, der sieht gut aus. Ja, die Objekte sind super. Und in dem Moment, wo man es rausholt, ja, braucht man Gummihandschuhe, man braucht eine Schutzbrille, wenn man diese Stützen wegmacht. Die fliegen nämlich gerne durch die Gegend, wenn man da mit dem Seitenschneider reingeht und so. Also das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Mhm. Ja. Und man hat eben nur eine begrenzte Zahl von Materialien. Und die Materialien sind einfach auch viel, viel teurer. Ja, also so ein kleiner Stempel, der kostet dann eben vielleicht schon auch mal einen Euro, weil der dieses minimale Volumen hat. Aber so ein Liter Material von diesem Kunstharz kostet einfach 130 Euro.
Oh, krass.
Und das heißt,
und ein Kilo,
das kann man 1:1 umrechnen. Ja?
Diesen Kilo PLA-Filament, was sagtest du? Hattet ihr gerade schon gesagt?
30 Euro.
So 30 Euro.
Ah, ja.
Aber es ist ja auch so, ich kann ja, wenn ich mit dem PLA drucke, ja, die Objekte sind ja alle hohl. Da sind ja innen nur so ganz lose Stützstrukturen drin. Das kann ich mit dem Harz zwar theoretisch auch machen. Da muss ich aber Löcher lassen, damit das Harz da auch wieder rausfließen kann. Ja, weil ansonsten muss ich das wirklich massiv bauen und dann geht dann auf einmal sehr, sehr viel Volumen da rein und dann werden die Objekte schon wieder sehr teuer.
Ja. Naja.
Das sind alles so die
Aber Sachen, das die wir da wird haben. Ja alles günstiger, ne? Das denke ich mal.
Das wird günstiger. Also es gibt jetzt auch schon die ersten Maschinen in dieser Technik, die nur noch die Hälfte kosten und so weiter. Also da werden wir sehen. Es gibt auch kann man ja jetzt vielleicht, es gibt auch tatsächlich Leute, die solche Drucker auch schon selber bauen.
Da zeigen wir was im nächsten
Heft. Da zeigen wir was im nächsten Heft.
Ja. Solche Drucker ausdrucken?
Nee. Oder so. Sind da 3D gedruckte Teile?
Ich glaube auch.
Ja, natürlich. Okay. Gehört zum guten Ton, ne?
Aber nein, klar. Aber ich meine, wenn man schon Prototypen entwickelt und ja. Einen Teil braucht, dann klar.
Also da ist wieder alles sehr im Fluss gerade. Ne? Mhm. Aber es war eben auch diese Erfahrung, deshalb haben wir uns auch auf die Materialien gestürzt, dass eben solche neuen Materialien wirklich neue Anwendungsfelder auch erschließen. Also,
ja, du hast ja jetzt ja noch so ein grünes und so ein rotes. Das genau. Sind auch neue.
Das Grüne, das ist ein Getriebe, was in einem Stück gedruckt ist und was beweglich ist. Und das Weiße ist ein Stützmaterial. Und dieses Stützmaterial wird eben mit einem zweiten Druckkopf gedruckt.
In einem Durchgang.
In einem Durchgang. Ne? Also dafür braucht man einen Drucker, der zwei Druckköpfe hat. Mhm. Und das Stützmaterial kann ich hinterher lösen mit einem Zeug, was sich Limonen nennt. Das ist so ein Orangenschalenöl. Mhm. Das haben wir jetzt ja noch nicht gemacht, damit man das eben sehen kann. Das Problem bei Limonen ist dann eher, wo kriegt man es her? Also im Baumarkt
oder kann so ich dir
kriegt
man es nicht.
Ne? So, man kann es wohl im Internet bestellen. Es gibt auch anderes Stützmaterial, was einen ähnlichen Zweck erfüllt. Das ist wasserlöslich. Das ist so ähnlich wie Ponal, ne? Das wirft man hinterher, oder sonst ein Weißleim, dann wirft man hinterher halt würde man dieses Ding halt in ein großes Wasserbad werfen, lässt es über Nacht stehen und dann kann man das morgens mal unter Wasser ausspülen. Das ist natürlich eigentlich viel einfacher. Das Problem ist, dass dieses wasserlösliche Material ungefähr dreimal so teuer ist wie das hier.
Okay, ne?
Verstehe. Das ist dann eben von der Handhabung her einfacher, weil man eben das Lösungsmittel nicht besorgen muss, aber es ist am Ende halt teurer.
Und jetzt last not least, musst du nochmal was zu diesem roten.
Ja, das ist ganz gewöhnliches ABS, aber den habe ich eigentlich nur deshalb mitgebracht, weil das so ein bisschen mein Souvenir vom letzten Heft ist. Ah. Das ist nämlich ein 3D-Scan einer Büste von Juri Gagarin und die steht tatsächlich vor dem Europäischen Astronautenzentrum in Köln.
Ja, da warst du ja, ne?
Da war ich, weil zusammen mit dem Kollegen Martin Holland, da hat er ja auch schon mal im Uplink von erzählt, weil wir Alexander Gerst getroffen haben. Und Alexander Gerst, das vielleicht als letztes zum Thema 3D-Druck, sagte, er fand es ja eigentlich sehr schade, dass der 3D-Drucker auf der ISS erst in Betrieb genommen wurde, als er schon wieder unten war, weil das hätte er, glaube ich, ziemlich gerne gesehen. Weil er sagte, eigentlich ist das da oben eher so eine Art Makerspace, also es sieht aus wie
wie bei euch im Büro.
Wie bei uns im Labor vielleicht. Er sagte, es erinnert ihn an den Amateurfunkerkeller von seinem Großvater, der in seinem Keller da Funkgeräte gebastelt hat und so ähnlich sehe ich es da oben auch. Also das war so auch ein bisschen mein Highlight und wie gesagt, so als Souvenir habe ich dann eben ein paar Fotos gemacht von dieser Büste.
Einfach mit dem Handy?
Mit dem Handy. Habe das dann in eine Fotogrammetrie-Software reingeschmissen, also einen kostenlosen Webdienst. Und dann kam tatsächlich hinterher das Ding raus und gedruckt wurde der dann am Ende mit ABS-Kunststoff auf dem Chibo-Drucker, den es vor Weihnachten ja bei Chibo gab. Den
ABS und PLA, jetzt bin ich ein bisschen...
das sind die zwei gängigen Kunststoffe, die man hat.
Aber die gleichen Drucker sind sowohl PLA als auch ABS-kompatibel. Genau.
Im Prinzip kann ich in alle von den 3D-Druckern diese ganzen exotischen Materialien reinfüllen. Es wird nur dann schwierig...
Außer das Stereolithografie-Harz.
Außer das Stereolithografie-Harz. Nee, aber alles, was ich als Draht auf Spule kriege, kann ich theoretisch mit all diesen Druckern drucken. Ich muss nur, die Software muss es hergeben, dass ich die entsprechenden Parameter einstellen kann. Also die entsprechende Temperatur, den Vorschub. Also dieses Gummiartige muss man zum Beispiel langsamer drucken, damit das was wird.
Damit sich das nicht verzieht wahrscheinlich, ne?
Oder? Ja, nee, das ist so... Der Vorschubmotor, der den Druck in die Düse macht, der kann da eben nicht so große Geschwindigkeiten bringen, weil das Material ist ja in sich wieder flexibel. Also da muss man so ein bisschen auch tricksen. Aber das ist der Vorteil. Ich kann eben eigentlich diese Materialien alle drucken. Es sei denn, ich kaufe einen Drucker, es gibt bisher nur wenige, aber die gibt es, die das Material in speziellen Kassetten liefern, wo ich nicht selber rankomme. Da habe ich nämlich die Flexibilität nicht.
Okay, verstehe.
Also, wie gesagt...
Interessanter Exkurs in die 3D-Druckmaterialien, aber weg vom Plastik zum Metall. Schön wieder Heavy Duty. Ich sehe, du hast eine Spirale mitgebracht und zwei Batterien. Was macht das denn? Ich weiß schon, was es macht. Aber
ich habe noch mehr mitgebracht, aber das habe ich zur Seite gelegt, weil sonst funktioniert es gleich nicht mehr. Wir haben hier so eine ganz lange Spirale, die silbern aussieht, aber nur versilberter Kupferdraht ist und gerade noch zwei Batterien. Das ist auch nicht mein Projekt, so lange bin ich ja noch gar nicht bei der Make, sondern von einer Kollegin Elke, die aber leider krank im Bett ist und die haben natürlich...
Gute Besserung, Elke. Gute Besserung.
Und ja. Was sie gemacht hat, eben Internet kursierte schon so ein Video davon und das hat sie dann quasi nachgebaut. Ist ja auch nicht so schwierig. Hat noch ein paar andere Experimente gezeigt, für die man dann
am
auch alle nur...
Am besten legen wir das mal ein bisschen in die,
ja, die stimmt, Kamera da machen. Rein, damit man
das ein bisschen... Achso, ich kann ja hier mal meinen
Schiedel weg. Räum mal dein Plastikspielzeug da weg, Peter.
Ja.
Wie sieht das denn schon wieder aus?
Kinder, sieht aus wie bei Carsten im Büro.
Noch die Mac wegräumen. Wie machen wir das denn? Also wir haben hier diese... Ah ja, so können wir es eigentlich machen.
Die Spirale. Ja, genau. Also wir brauchen jetzt nur noch, wir brauchen Draht, wir brauchen Batterien und wir brauchen Neodym-Magneten, die sehr stark sind. Da muss man ziemlich aufpassen. Die sind schon so ein paar Mal durch die Gegend geflogen. Da kann man sich auch schön den Finger quetschen, wenn man nicht aufpasst. Und den basteln wir jetzt daran.
Das sieht man jetzt in Helgas Händen, aber nicht im Bild.
Genau, ja, Helga hat jetzt eine Batterie genommen und da... jeweils eine Kugel und einen Magneten auf beide Seiten.
Ja, das sind alles Magneten.
Ach so.
Die haben nur verschiedene Formen.
Ah ja.
Und jetzt können wir die hier reinsetzen. Es ist zu schmal, das geht gerade gar nicht.
Der Vorführeffekt.
Der Vorführeffekt. Und dann...
Wir nannten noch James Vorführ.
Nee.
Entschuldigung.
Ist die Batterie alle?
Nee, die Magneten sind manchmal verkehrt rum dann.
Ah, okay.
Ach. Also das Thema dabei sind ja Magnetmotoren. Ne?
So ein bisschen. Genau, Magnetmotoren, verschiedene, also auch ein bisschen,
vielleicht nehmen wir, mal die
wir zeigen dann auch, wie die Drei-Finger-Regel funktioniert, Lorenzkraft, also es gibt ja diese, vielleicht
hat es... Willst du sich lieber mit deiner Roboter...
Ja, mit denen, das wäre auch ganz gut gewesen.
Ja, jetzt.
Yay. Ah ja.
Genau.
Wir müssen sie ein bisschen strecken.
Also eine Richtung ist der Strom, andere Seite ist das Magnetfeld, andere Richtung ist dann in welche...
Also die Batterie fährt jetzt sozusagen durch diesen, durch diese Spirale da durch. Das sieht sehr cool aus. Aha.
Und sie hängt immer fest gerade. Das hat sich
was
verhakt.
Aber das Prinzip ist, glaube ich, klar.
Peter stört das Magnetfeld.
Will ich das Prinzip, kann das jemand in zwei Sätzen erklären, ohne dass das hier so wird wie so eine Physikvorlesung?
Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Der Draht ist ja nicht isoliert.
Ja.
Also der Spiraldraht, ist, deshalb kann ein Strom fließen. Die Neodym-Magnete sind ja auch Strom, also sind leitfähig.
Mhm.
Und auf jeden Pol der Batterie kommt ein Neodym-Magnet. Wenn in dem Moment, wo ich ihn in die Spirale reinschiebe, haben die Neodym-Magnete auf beiden Seiten Kontakt mit der Spirale und es fließt ein Strom.
Mhm.
Was passiert, wenn Strom durch die Spirale fließt? Es entsteht ein Magnetfeld. Die Magnete selber sind auch noch Magnete und der eine Magnet zieht und der andere stößt ab und deshalb schiebt sich dann die ganze Konstruktion durch die Spirale durch.
Sehr schön.
Und dadurch, dass das Ganze natürlich eigentlich eine Art Kurzschluss ist, weil der Widerstand von der Spirale ist ja sehr gering, ist die Batterie relativ schnell leer. Das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Das ist jetzt eher so, also man würde es jetzt nicht als eine sehr effiziente Kraftquelle verwenden.
Aber würde es auch mit dem Akku gehen? Oder ist das, weil Akkus haben ja nur, die AA-Akkus haben ja nur 1,2 Volt und die 1,5?
Ich würde es nicht machen, weil die bei Kurzschluss relativ schnell ungemütlich werden, also sehr heiß werden, platzen eventuell.
Na, ich glaube, das kommt auf die Akkus drauf an. Ja. Also so ein hier NimH und so ein Metallhydrid, es geht, aber die sind dann anschließend kaputt, weil die sind dann tief entladen und dann muss man wieder mit Spezialsachen aufladen, um über so eine Schwelle zu kommen, damit man die mit einem normalen Ladegerät überhaupt wieder zum Leben erwecken.
Und wo würde ich jetzt, wenn ich mir das selber zu Hause bauen wollen würde, wo würde ich diese Spirale herkriegen? Habt ihr euch die selber gebaut?
Ja.
Ich habe die nicht gebaut, Ecke hat die gebaut. Ich weiß nicht, wo sie die bestellt hatte.
Also
aber
das ist ein ganz normaler Silberdraht oder eben lackierter Kupferdraht. Und
sieht sehr selbstgewickelt aus.
Genau, selbstgewickelt auf einer auf einem PVC-Rohr, was man eben im Baumarkt bekommt. Ich weiß nicht, was war das jetzt, 2 mm oder ist das zöllisch? Also auf jeden Fall im Sanitärfachmarkt einfach so ein PVC-Rohr holen und dann da rumwickeln.
Und die Neodym-Magneten, wo gibt es die?
Die gibt es im Internet am besten. Das ist
kostet
keine
nun,
Namen
was
jetzt.
Was kosten die denn?
Die kosten 3 € oder so im 10er-Pack.
Ah ja, okay.
Also gibt es auch noch in größer. Man könnte vielleicht dann auch diese großen Babyzellen und Monozellen machen. Und dann fliegt das Ding da wie ein Torpedo durch. Ne?
Geil.
Also müsste man mal ausprobieren.
Wollen wir noch einmal durchfahren lassen? Ich will es auch gerne noch einmal sehen, wenn ihr es noch mal hinkriegt.
Ja, das wäre dann vielleicht so.
Die andere Batterie jetzt.
Wir können ja mal ein paar Laser ausprobieren mit einer größeren Batterie. Die sollen uns denn Videos
Autobatterie.
Schicken. Autobatterie.
Autobatterie.
Das ist sehr
und dann haben wir
aerodynamisch.
Ah, okay.
Wir haben auch ein Video in unserem,
das ist schon sehr cool,
in unserem YouTube-Kanal, für den ich jetzt einfach mal Werbung mache.
Ja.
Sowas hat man ja heutzutage. Haben wir auch denn mal alle, wir haben noch ein paar andere Sachen im Heft, was man mit Batterien, Draht und Magneten machen kann. Mhm. Und das haben wir alles einmal gefilmt und zeigen das. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz schön, das auch vielleicht mit Kindern einfach mal zu machen.
Vielleicht oute ich mich jetzt als totaler Idiot, aber ist das das gleiche Prinzip, was Elon Musk auch mit diesem, wie heißt das, Hyperloop, mit seinem Projekt, glaube ich nicht, ne?
Mit dieser Röhre, wo die Leute mit Lichtgeschwindigkeit durch... Nein.
Nee, Lichtgeschwindigkeit ist es nicht. Ich muss sagen, dass ich mich da nicht... Aber was irgendwie erinnert mich das jetzt daran.
Ich glaube, das ist eine Vakuumröhre und da hat er wahrscheinlich irgendwie eher so eine Art Magnetschwebe, hast du nicht
gesehen. Ah ja, also diese Transrapid.
Das funktioniert hier ja dadurch, dass da wirklich ein Kontakt ist. Ne? Mhm. Also und das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das ist nicht effektiv genug wahrscheinlich.
Genau. Und du würdest ja auch durch das Schleifen...
Widerstand. Ja, okay, klar.
Also...
Habe ich mich also jetzt als Idiot geoutet, aber da habe ich überhaupt kein Problem mit. Okay.
Wir lernen ja auch jeden Tag.
Aber bevor, ich gucke jetzt immer schon so ganz gierig auf diese Bierflasche, aber bevor wir darauf gucken, bevor wir zum Bierbrauen kommen, würde ich gerne noch einmal von Daniel dieses tolle Brett da erklärt
bekommen. Ach so, genau, das Hackbrett,
was da so vor sich hinleuchtet. Wollen wir das auch einmal da in die...
Kriegen wir das da runter?
Oder ist das
ich glaube, das geht.
Ich glaube, das geht
besser, wenn wir das hier so zeigen.
Ja, das stimmt, das ist groß genug. Also das ist ein Brett, das ist ungefähr so groß wie, was ist denn das, DIN A3 oder noch ein bisschen größer?
Ja, DIN A3 so in dem Dreh, genau. Wir haben hier
und also da sind LED-Bänder dran.
Genau, LED-Streifen sind da aufgeklebt. Das ist jetzt im Grunde genommen ein Tetris-Klon, den wir da nachgebaut haben. Man kann damit sogar spielen. Ich kann das ja mal anmachen. Jetzt fängt hier ein neues Spiel an.
Ich spiele mal und du
genau, redest. Du musst dann quasi da hingucken, damit du weißt, wo du lenken musst.
Also in riesigen Buchstaben läuft da jetzt gerade so eine Scrollschrift, in der New Game steht.
Jetzt fängt dann gleich dann 0 Punkte haben wir und jetzt kommen da die ersten Tetris-Blöcke runtergefallen.
Das muss jetzt auch noch hier im Monitor spiegelverkehrt.
Genau. Das sehen die Leute jetzt nicht, weil Philipp verdeckt ist, aber Philipp drückt da auf so einen sehr rudimentären Gamepad, was aus vier Schaltern besteht.
Das ist jetzt kein Rocket Science. Eine Menge Leute werden natürlich kennen natürlich irgendwie LEDs und so weiter, die dann leuchten, wie man damit Spiele macht. Das Besondere an diesen LED-Streifen ist eben, dass man quasi nur eine Datenverbindung von einem Arduino braucht, um, sag ich mal, bis beliebig viele LEDs anzusteuern. Und zwar wird einfach ein Bitstrom durchgeschoben durch alle diese Streifen. Hier in dem Fall haben wir jetzt 10 mal 15, kann man jetzt ausrechnen, 150 mal 8 Bit, irgendwo so 3000 paar zerquetschte. Nee, noch mehr. Und so viele Bits muss ich dann durchschieben. Und ich kann dann quasi jede LED ansteuern und dort auch die Farbe ansteuern, sodass ich nicht jede LED einzeln verdrahten muss.
Genau, weil das geht ja nicht, weil der Arduino ja wie
so viele Aufgänge hat. Der hat irgendwie 8 und noch ein paar mehr und da reicht eben eine Datenverbindung und ich muss eben sehr schnell nur diese Bits da durchschieben durch alle. Die haben so ein Schieberegister und das macht die Sache sehr einfach. Und,
das ist ja auch RGB, ne?
Das ist RGB, genau. Man kann jede LED hat drei Farben und einen 8-Bit Farbraum. Und dann kann ich das eben schön ansteuern, relativ einfach.
Kannst du das einmal umdrehen, Daniel, damit die Leute sehen, dass da wirklich nur so ein kleines Platinchen und da einmal das Gamepad.
Genau, das Gamepad.
Die sind aber geil hell, diese.
Genau, also das ist das Gamepad hier. Das sind nur drei Tasten, die sind rudimentär mit einem Arduino hier hinten verknüppert. Und man sieht also, dass quasi der Ausgang, jeder von den Streifen hat einen Ausgang am Ende, der ist dann wieder über die Kabel hier auf den Eingang des nächsten Streifens geführt. Und so schiebt man dann quasi diese ganzen Bits bis zur letzten LED durch. Und dafür gibt es fertige Bibliotheken im Internet, die man sich runterladen, auf dem Arduino installieren kann. Und dann kann man sich jetzt eben Spiele überlegen. Man könnte jetzt auch animierte GIFs sogar da reinladen und dann... keine Ahnung, ein Pac-Man, der da rumrennt, oder man könnte jetzt Parolen, Schriftzüge da einprogrammieren, alles möglich.
Cool. Ja, finde ich sehr. Wie teuer ist denn so eine LED, so ein LED-Streifen?
Also so ein Streifen, ich glaube, ein Meter kostet mittlerweile, die sind auf 20 Euro gefallen.
Und wie viele Meter sind das ungefähr?
Also bei dem hier, der hat relativ wenig. Es gibt diese, die dann viel, viel enger sind. Da sind dann, glaube ich, 140 LEDs pro Meter sind dann drauf und das kostet 30 Euro oder so.
Ah ja, okay. Und das kostet dieses Brett?
Das war jetzt nur, das kostet nichts hier, das ist ja nur ein paar Knöpfe und der Arduino kostet irgendwie 25 Euro, ein bisschen Kabel und Geduld und Spucke. Also ich würde mal sagen, für so 80 Euro ist man dabei.
Cool.
Und man kann es natürlich ständig dann neu programmieren,
ja,
je nachdem, was gerade ansteht, was man gerade braucht.
Cooles Ding, finde ich gut. Bierbrauen.
Bierbrauen.
Endlich. endlich nicht mal dieser ganze Elektronik-Scheiß,
sondern
nicht mal was Ordentliches.
Nee. Ja, ich hab jetzt,
also Philipp hat Bier gebraut.
Genau, ich habe jetzt ich bin der Alkoholbeauftragte in der Redaktion jetzt. Ich habe 12 Seiten
nur. Und der Verköster.
Mit Alkohol gefüllt. Einmal über Cocktailrobotik und dann habe ich selber Bier gebraut, weil ich selber gerne Bier trinke. Das ist kein Geheimnis, wir trinken das ja auch öfter gemeinsam alle. Ja. Und ich habe mir so ein Bierbrauset besorgt und einfach mal einmal ausprobiert, wie das funktioniert mit dem Bier daheim in der Küche selber brauen und dann so ein bisschen einfach mal aufgeschrieben, was es eigentlich alles zu Bier zu wissen gibt. Ich habe jetzt nicht dieses gesamte Set dabei, was man da kauft. Das ist so ein großes Gefäß und so eine Pumpe und dann braucht man selber noch einen Topf und einen Herd und ein Sieb und was man eventuell in der Küche hat. Was man halt kriegt, wenn man sowas kauft bei diversen Herstellern, ist einmal Malz.
Vogelfutter.
Vogelfutter, genau. Sieht aus wie Vogelfutter oder Müsli. Das ist einfach so ein großer Beutel mit irgendwie ungefähr einem Kilo Getreide, würde man sagen. Malz ist ja angekeimtes Getreide. Dann gibt es hier noch so einen kleinen Beutel.
Erfrischungsstäbchen?
Das ist so wie. Ja, es ist so eine blaue Tüte. Es ist so groß wie so eine Tüte mit Vanillezucker. Da ist Hefe drin. Aha. Und dann ist hier noch eingeschweißt. Das wollte ich jetzt nicht aufmachen, weil ich das demnächst noch brauen will. Mhm. Hopfenpellets. Das ist ja das, was dem Bier so ein bisschen den Geschmack gibt. Mhm. Also es ist natürlich.
Und auch haltbar macht.
Und haltbar macht,
das genau. Desinfiziert, ja.
Und das sind so, das kann man sich so vorstellen, wenn man. Das sieht man dann auch im Heft. Das sind so grüne, gepresste, trockene Pellets. Mhm. Also so wie irgendwie Tierfutter, das gibt es ja auch. Und es riecht sehr intensiv. Also wenn man den Hopfen pur hat, dann fragt man sich erst, kifft hier jemand im Haus? Nein, das ist der
Hopfen. Ja, weil Hopfen ja tatsächlich auch eine Pflanze ist, die verwandt ist mit,
genau.
Mit Marihuana. Ne?
Genau, also so weit auseinander sind diese ganzen Rauschmittel denn ja doch nicht.
Ja.
Ich mach das jetzt mal auf.
Ja, ich wollte, also wenn ihr, also ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht im Detail erklären, wie du das gemacht hast. Was ich interessant finde, ist, dass du es wirklich in der Küche gemacht hast und nicht irgendwie in irgendeinem speziellen sterilen Raum oder so, sondern mit Haushaltsutensilien im Prinzip. Ja. Wer das genauer wissen will, kann das natürlich im Heft lesen. Oder was wir, glaube ich, beide sehr empfehlen können, ist dieser Podcast von Tim Pritlove.
Mit Andreas Burg,
genau. Genau, mit Andreas Burg.
Der ist schon 2-3 Jahre alt.
Radio Express, aber der ist fantastisch. Also wie lange geht der? 3 Stunden oder so? 2,5?
Wenn man den durchgehört hat, weiß man auf jeden Fall alles über Bier und Biersorten, Biergeschichte, Bier selber machen. Das war für mich auch so ein bisschen... als ich den gehört habe, auf dem Weg zur FabCon nach Erfurt, hatte ich viel Zeit im Auto vor 3 Jahren. Und da bin ich auf das Thema eigentlich gekommen. Also Bier trinken, das war mir jetzt nicht neu, aber Bier selber machen wollte ich
dann einfach mal ausprobieren. Ja, vor allem, was ja interessant ist, dass...
ich mach das mal auf, ich habe so ein bisschen Sorge.
Nicht, dass man...
Boah! Entschuldigung!
Ja, machen wir jetzt einfach weiter.
Ja, wir machen weiter.
Ui, es riecht auch richtig schön nach Bier jetzt hier überall.
Ja, lecker.
Es tut mir leid.
Oh, aber das war schon ein bisschen zu doll. Das riecht schon
wieder. Es tut mir sehr leid.
Aber Johannes, wirklich, es ist nicht
auf dich gekommen. Also ihr seht, es ist total ungefährlich. Okay.
Riecht aber gut.
Der Stuhl quietscht jetzt dafür.
Ja.
Bitte macht ein Gift raus und schickt uns das. ich dachte, die Kohlensäure wäre raus. Folgendes, ich habe mit diesem Set 4 Liter Bier gebraut. Das sind also 8 Flaschen geworden. 7 davon habe ich getrunken. Die stand jetzt 3 Monate bei mir im Büro rum. Und ich war relativ sicher, weil sie schon so ein bisschen ausgelaufen war. Mhm. Ich wollte sie dann einfach für die Sendung aufheben.
Sie stand aber auch wochenlang im Fenster und hat dann, glaube ich, die Sonnenstrahlen ertragen
müssen. Ja, aber es riecht tatsächlich noch gut. Also es riecht.
Ja, wir trinken das jetzt einfach mal.
Komm, wir trinken das jetzt.
Also natürlich trinken wir das nicht, weil wir das hier im Haus nicht dürfen.
Schon mal die 112.
Also wenn wir jetzt, also wir haben jetzt schon diese Explosion in der Sendung gehabt, vielleicht könnt ihr jetzt auch noch sehen, wie wir in der Sendung blind werden.
Ja, oder ihr explodiert oder so.
Das
sieht aus wie Apfelsaft.
Ich würde das nicht trinken. Da sind die Hefe einfach noch weiter gewachsen.
Vielleicht können wir einmal hier die Konsistenz zeigen. Oder nicht die
das
Konsistenz.
Bringt jetzt aber meinen ganzen Bierbrauartikel in ein schlechtes Licht.
Nee, also ich kann es bezeugen. Ich mache ja keine Werbung für euch. Ich habe dein Bier getrunken und ich fand das wirklich. Wollen wir das mal teilen, damit ich nicht so viel trinken muss?
Also
wir
das
haben leider
ist jetzt,
nur 2 Gläser.
Das sieht jetzt sehr trüb aus. Das liegt, glaube ich, daran, dass durch diese leichte Explosion gerade die restlichen Hefe, die noch drin war, die man ja eigentlich unten lässt, wie man kennt ja. das vom Weizen, sich jetzt aufgesprudelt hat.
Prost.
Und die normale Aufbewahrungsgeschichte wäre natürlich auch nicht das Ding, 3 Monate in sein Fensterbrett zu stellen, sondern in den Kühlschrank und dann explodiert es auch nicht.
Ja.
Weil also die bisherigen 7 Flaschen, eine haben wir uns ja auch geteilt, die ja. waren sehr, sehr lecker.
Ja, ja, waren auf jeden Fall und das sah auch nicht so aus. Du fängst jetzt an, du zitterst. Ich
weiß nicht, ob ich mich jetzt trauen soll. Es schmeckt wie Bier, aber es schmeckt so ein bisschen wie abgestandenes Bier. Aber das ist ja keine Eigenheit.
Also es schmeckt nicht vergammelt oder so,
sondern nee, das ist, glaube ich, frisch.
Aber die Kohlensäure ist halt ein bisschen raus. Komm, das trinken wir jetzt aus.
Der normale Ablauf ist ja so, das kann ich jetzt nochmal sagen, Brautag, das war ungefähr 5 Stunden bei mir, in meiner Küche kochen, abgießen, nochmal kochen, mischen, dann eine Woche stehen lassen. Da hat man also sozusagen am Ende eine klebrige Küche, weil das ist schon, wie man merkt es ja, und hat nichts davon, das ist so ein bisschen traurig erstmal am ersten Abend. Dann lässt man das eine Woche stehen in dieser großen Glasflasche oder in dem großen, wie sagt man denn, Kanister, den man dafür denn benutzt. Jedenfalls in diesem Heimbereich, also es sind 4-5 Liter, es gibt 10 Liter, 20 Liter, aber mehr will man ja zu Hause vielleicht dann auch nicht in der Küche machen. Man braucht ja auch Töpfe dafür. Und nach dieser Woche füllt man das dann auf Flaschen ab. In dem Fall ist es am einfachsten, man nimmt diese Bügelflaschen.
Kannst auch gerne
probier doch mal.
Weil man mit Bügelflaschen dann einfach nicht noch so ein Kronkorkengerät ja. braucht. Das kann man sich natürlich auch noch dazu kaufen, wenn man es wirklich mehrfach machen will.
Aber was ich interessant fand, ist,
und dass dann, du dir ganz kurz, ganz kurz,
und dann bleibt es halt noch 3-4 Wochen stehen, reift, dann tut man es in den Kühlschrank und dann ist es fertig.
Also man hat ungefähr vom, wenn man sagt, heute brauche ich, also gestern hat man ja dann gebacken, morgen braucht man, wie bei Rumpelstilzchen, dann muss man noch 1 Monat warten, das kommt im Märchen nicht vor und dann ist das Bier endlich
aber
fertig.
Apropos backen, also man kann aber am ersten Abend direkt ein Brot backen.
Genau, das fand ich auch ganz schön in der Anleitung, dieses Treberbrot. Treber nennt man dieses Malz, was denn ausgelaugt ist, das heißt,
also das hier,
wenn ne? das sozusagen ja, das gekocht und alle, der ganze Zucker sozusagen da rausgekocht ist, dann bleibt das übrig, das ist ja sehr ballaststoffreich, dann kann man sich ein Brot mitbacken und das war auch sehr lecker. Also ich habe das, man braucht gar nicht so viel, man hat dann wirklich ja irgendwie 2 Kilo nasse ausgewaschene Getreide, davon braucht man irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Drittel oder so, nee, weniger noch für ein
Brot. Das schmeckt aber auch nicht nach Bier oder so.
Nee, das schmeckt überhaupt nicht nach Bier, weil in dem Moment ist es ja noch gar kein Bier. Also dieser Biergeschmack entsteht ja dann erst durch die Gärung und durch die Reifung. Am Anfang hat man was, was nach Malzbier riecht. Also du rührst erstmal, dann riechst du nach Porridge oder wie gesagt, Haferbrei oder was wird zum Backen. Und dann später, wenn es fertig ist, riecht es halt wie Malzbier, weil Malzbier ja eigentlich auch nichts anderes ist als Bier, wo die Hefe noch nicht den Zucker in Alkohol umgewandelt hat. Aber das ist irgendwie eine schöne Sache, also mit so einem Brauset, das ist ungefähr auf dem Niveau, würde ich sagen, wie mit einem Arduino entwickeln, damit fängt man denn an und das kann man mal machen und das reicht denn und andere Leute kommen dann natürlich auf Gedanken, gründen Firmen, gründen Brauereien.
Man muss nur beim Aufmachen ein bisschen aufpassen.
Ja.
Das haben wir jetzt gelernt. Ja.
Das tut
wir
mir auch sehr leid, ich habe auch nasse Füße.
Kein Problem. Wir haben hier sehr viele Sachen gelernt, also ich zumindest, fand ich sehr, sehr interessant. Trotzdem gibt es in der nächsten Sendung wieder gewohnte Computerkost, CT. Das war jetzt nur so eine einmalige Sache, weil ihr
Och,
euch umbenannt habt und weil ihr sowieso so nett seid, ihr Hacky. Aber wie gesagt, war sehr interessant. Und ich würde sagen, das war's dann jetzt mit der Sendung. Und ihr geht wieder in eure Bastelkeller.
In unseren
Schrank. Und baut weiter, damit ihr uns wieder tolle neue Sachen mitbringen könnt. Und
ich wisch, Bier, hast,
Bier haben wir leider nicht mehr, ne?
Schade. Bier haben wir jetzt nicht, aber wie, das ist ja, wie man hier sieht, habe ich eine neue Malzmischung gekauft und ich werde demnächst mal wieder brauen und wenn es soweit ist, dann.
Sehr gut.
Wir kommen dann in
Kettle sozusagen, genau. Machen wir das draußen vielleicht besser.
Sonst gehen wir in die Hopfenklause.
Hopfenklause, genau.
Machen wir noch ein paar biologische Experimente.
Ja, sehr schön.
Genau. Ja, das, genau.
Ja, also wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr das gerne an uplink@ct.de per Mail schicken. Ihr könnt aber auch auf YouTube kommentieren oder auf iTunes oder im Heise-Forum oder irgendwo, wo ihr wollt, wo ihr uns seht. Wir freuen uns und ich sag tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Papa dahin soll auch
nicht sein. Ach so.
Die Klinik.
Entschuldigung.